mich einmal vor, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie verhandelt wird.
Sie aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten, nur die besten Nationalsozialisten.
Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 3411, die SA unter Beobachtung. Ende Juni 1934 ahnte der SA-Chef Ernst Röhm nichts davon, dass sein Hals bereits in einer Schlinge steckte. Wieso sollte er auch besorgt gewesen sein? Er hatte immer noch Zugang zu Hitler, das bewies das Treffen mit ihm Anfang des Monats. Es war ein Krisengespräch gewesen, zugegeben. Der Naziführer hatte darauf bestanden, dass sich Röhm für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückzog. Und die 4 Millionen SA-Männer sollten für den ganzen Monat Juli auf Urlaub geschickt werden, um ihre Gemüter abzukühlen. Aber von einer Auflösung der Parteiarmee war keine Rede gewesen. Und jetzt befand sich Röhm seit einigen Wochen zur Kur am malerisch gelegenen Tegernsee in Oberbayern. Man konnte es schlimmer treffen, als einmal die Seele baumeln lassen zu müssen. Wobei das in Röhms Fall hieß, sich mit einer Entourage aus braunen Hemden in einem Kurhotel im bayerischen Landhausstil direkt am See einzuquartieren und bis spät in die Nacht zu zechen und zu feiern. Streng genommen bestand das Zugeständnis, das Hitler ihm abgerungen hatte, also allein darin, eine gute Zeit zu haben. Im Spätsommer würden er und seine braunen Hemden erfrischt und gestärkt aus dem Urlaub zurückkehren. Dann würde man weitersehen. Hitler hatte ihm weiterhin das Vertrauen ausgesprochen. Darauf ließ sich aufbauen. Was Ernst Röhm nicht wissen konnte, während er im Kurhotel Hanselbauer eine Mordszeit verlebte, hatte sein alter Dudesfreund Adolf beschlossen, ihn fallen zu lassen und den Unruheherd, den die SA für ihn darstellte, kaltzustellen. Andere mächtige Interessengruppen hatten für diesen Fall bereits seit langem vorgesorgt. Denn die SA befand sich bereits seit Anfang 1934 unter genauer Beobachtung von gleich 3 Organisationen. Zunächst hatte die Gestapo damit begonnen, Informationen über Strukturen und Personal der Sturmabteilung in der Reichshauptstadt und in Preußen zu sammeln. Hermann Göring wollte damit sicherstellen, dass ihm die mächtige SA nicht eines Tages in die Suppe spuckte und seine eigene Position gefährdete. Zumal er sich den Unmut von so manchem preußischen SA-Mann, hoch wie niedrig, zugezogen hatte, als er die Hilfspolizeieinheiten der Braunhemden aufgelöst und einige wilde Konzentrationslager geschlossen hatte. Dem Vorbild der Gestapo folgte kurze Zeit später auch der militärische Abwehrdienst der Reichswehr. Das Militär hatte zunächst den Ausgleich mit der SA gesucht, war dann aber Ende 1933 davon wieder abgerückt. Statt die Zusammenarbeit mit der selbstbewussten, aber undisziplinierten Sturmabteilung fortzuführen, votierte die Reichswehrführung lieber für eine baldige Wiedereinführung der Wehrpflicht. Reichskanzler Hitler hatte dem Militär in dieser Sache zwar den Rücken gestärkt, aber Röhm und die übrigen SA-Führer ließen nicht erkennen, dass sie ihre eigenen Ambitionen endgültig begraben hatten. Im Frühjahr 1934 begann dann auch Heinrich Himmlers SS damit, die SA systematisch auszuspähen. Formal war die SS immer noch Teil der Sturmabteilung und Himmler offiziell ein Untergebener von Ernst Röhm. Aber der Reichsführer SS hatte seit Monaten zielstrebig darauf hingearbeitet, sich eine unabhängige Machtposition aufzubauen, indem er die Führung der politischen Polizei in den einzelnen Bundesländern übernahm. Damit nicht genug, hatten er und seine rechte Hand, Reinhard Heydrich, innerhalb der SS eine eigene Geheimdienstabteilung aufgebaut, den Sicherheitsdienst, kurz SD. Indem Himmler und Heydrich den SD gegen die SA in Stellung brachten, verfolgten sie 2 Ziele, ein kurzfristiges und ein langfristiges. Kurzfristig sollten die Ausspähaktionen des SD genügend Material liefern, um einen Schlag gegen die SA zu rechtfertigen. Auf diese Weise wollten Himmler und Heydrich die Macht und den Einfluss des großen Bruders untergraben. Langfristig diente die ganze Aktion aber auch dazu, den Wert der SS als selbsterklärte Elitetruppe und Bollwerk des nationalsozialistischen Regimes zu beweisen. Dem SD kam in diesem Bild, das Himmler und Heydrich von sich selbst und ihrer Organisation malten, die Rolle eines hocheffizienten Frühwarnsystems zu, das von ideologisch gefestigten Profis bemannt wurde. Diese Ambitionen waren noch sehr weit von der Wirklichkeit entfernt. Die Sturmabteilung war um ein Vielfaches größer als die SS. Und der SD war eine winzig kleine Organisation, deren Handvoll Mitarbeiter 1933 überhaupt noch nicht in der Lage dazu gewesen wären, flächendeckende Spionageoperationen durchzuführen. Neben der Tatsache, dass Himmler zu dieser Zeit intensiv damit beschäftigt war, die einzelnen braunen Landesfürsten für sich zu gewinnen, dürfte das der wesentliche Grund dafür gewesen sein, warum der SD erst im Frühjahr 1934 damit begann, systematisch gegen die SA zu ermitteln. Im März 1934 hatten Himmler und Heydrich nämlich einen neuen Mann in die SD-Zentrale nach München geholt, der den Parteigeheimdienst fit machen sollte für seine zukünftigen Aufgaben. Dieser Mann hieß Karl Rudolf Werner Best, stammte aus einer hessischen Beamtenfamilie, war 30 Jahre alt, promovierter Jurist und ehemaliger Richter. Mit Aufbau und Funktionsweise von Organisationen kannte er sich also sowohl theoretisch wie praktisch aus. Werner Best war kein glühender Nationalsozialist im eigentlichen Sinn. Er war aber auch kein unideologischer Karrierist, kein Märzgefallener. Best bewegte sich seit seiner Jugendzeit in der völkisch-rechtsradikalen Bewegung und hatte sich hier früh als Vordenker einen Namen gemacht. Die Nazis waren ihm anfangs zu proletarisch, zu vulgär. Wie viele andere völkische Intellektuelle der 20er glaubte Werner Best, Teil einer geistigen Elite zu sein, die allein Deutschland retten könne. Diese Gedankengänge kennen wir ja schon von Edgar Jung. Tatsächlich waren Jung und Best sogar gute Bekannte, wenn nicht sogar Freunde. Doch während Jung auf Distanz zum NS blieb, ab 1933 sogar zu einem erbitterten Gegner der braunen Machthaber wurde, ging sein Freund Werner Best einen anderen Weg. Er schluckte die bittere Pille, schob seine Bedenken beiseite und trat 1930 in die NSDAP ein. Er tat dies aus reinem Pragmatismus, nicht etwa aus Begeisterung. Selbst die von vielen anderen Bekehrten so oft angeführte charismatische Figur des Führers beeindruckte Best kaum. Hitlers Selbstinszenierung ging er nicht auf den Leim. Das proletenhafte Gehabe der Braunhemden stieß ihn weiterhin ab. Aber Werner Best hatte erkannt, die Nazis boten eine Chance, aus Worten endlich Taten zu machen. Die zahlreichen völkisch-nationalistischen Ideen, an deren Formulierung er keinen geringen Anteil gehabt hatte, konnten mit Hilfe der Braunen Massenpartei in reale Politik umgesetzt werden. Nur wenn man mit im Boot saß, konnte man über den Kurs mitbestimmen. In den kommenden 3 Jahren machte Werner Best aufgrund seiner unbestreitbaren Qualitäten als Autor und Redner schnell Karriere im Hessischen Landesverband der NSDAP. Er wurde der Prototyp des intellektuellen Nazis. Weniger Talent zeigte er als Parteipolitiker. Best geriet in jener Zeit immer wieder mit einzelnen Klicken innerhalb der hessischen NSDAP aneinander. Dabei kam es zwischenzeitlich zu einem öffentlichen Skandal, der ihm Ermittlungen wegen Hochverrats einbrachte. Zu einer Verurteilung kam es zwar nicht, die Affäre kostete ihn aber sein Richteramt. Auch bemerkenswert, dass es erst so eine Anklage brauchte und nicht erst die Beteiligung in der NSDAP, um im Weimarer Staat sein Richteramt zu verlieren. Nach der Ernennung von Hitler zum Reichskanzler trug Werner Best wesentlich dazu bei, die NSDAP in Hessen an die Schaltstellen der Macht zu bringen. Zwischenzeitlich kontrollierte Best den gesamten hessischen Polizeiapparat. Bei einem weiteren parteiinternen Machtkampf im Sommer 1933 zog er dann aber wieder mal den Kürzeren und musste Hessen verlassen. Er fand Unterschlupf bei Heinrich Himmler. Der SS gehörte Werner Best nämlich bereits seit 1931 an. Die Schutzstaffel war längst sein eigentliches politisches Zuhause geworden. Himmler wusste, was er an dem promovierten Juristen hatte. Er reichte ihn an seine rechte Hand Heydrich weiter, der Best die Leitung des SD in den Ländern Baden und Württemberg übertrug. Als Chef dieses sogenannten SD-Oberabschnitts Südwest bewährte sich Best offenbar derart gründlich, dass Himmler und Heydrich ihn im März 1934 nach München in die SD-Zentrale holten. Best wurde zum Organisationschef des SD ernannt und erhielt den Auftrag, den Sicherheitsdienst aus- und umzubauen. Zusätzlich wurde ihm noch die Leitung des Oberabschnitts Süd übertragen. Das ist also Bayern gewesen. Da der SD-Chef Reinhard Heydrich im April 1934 mit Himmler in die Reichshauptstadt Berlin abreiste, wo sie die Übernahme der Gestapo organisierten, wurde Best zum inoffiziellen Statthalter Heydrichs in ganz Süddeutschland. Werner Best stürzte sich mit Feuereifer in die ihm gestellte Mammutaufgabe. Er rekrutierte zahlreiche neue Mitarbeiter für den SD, vor allem junge, gut ausgebildete Akademiker. Auf braune Lorbeeren, eine verdiente Parteikarriere, achtete er dabei nicht. Die Neuanstellungen gehörten der Nazi-Partei oft nicht oder noch nicht sehr lange an. Bests Personalpolitik legte allerdings nicht ausschließlich auf Bildung und Sachkenntnis Wert. In der Regel kamen die Nachwuchs-SDler nämlich aus dem Dunstkreis der völkischen Bewegung. Offensichtlich wollte Best sich selbst in seinen Rekruten wiedererkennen. Er suchte intellektuelle Weltanschauungskrieger, keine stumpfen braunen Parteisoldaten. So füllten sich im Verlauf des Frühjahrs 1934 die Reihen des SD und die Feldbüros der Abschnitte und Oberabschnitte überall in Deutschland entwickelten emsige Betriebsamkeit. Um der wachsenden Zahl von Meldungen, Anfragen und Berichten Herr zu werden, professionalisierte Best auch die Arbeitsweise der SD-Zentrale in München. Er bildete 5 Referate, zuständig unter anderem für die technische Verwaltung, die Pressebeobachtung und die Überwachung tatsächlicher und vermeintlicher Gegner. Die Hauptsachgebiete der Gegneraufklärung und Bekämpfung waren völkische Opposition, Katholizismus, KPD, SPD und Judentum. Best selbst übernahm die Leitung des Referats Römisch 1. Die Kompetenzen dieses Referats gingen weit über die reinen Verwaltungsfragen hinaus, die ihm als Organisationschef oblagen. Best sah sich nicht nur für Organisation und Reorganisation zuständig, sondern auch für den Kontakt und die Zusammenarbeit mit den politischen Polizeien, mit der Reichswehr und mit der Staatsverwaltung. Außerdem überwachten er und sein Referat allein die Beobachtung der Parteiorganisationen, also vor allem die Beobachtung der SA. Hier machte der SD rasch große Fortschritte. Bests Agenten sammelten Informationen über die Aufenthaltsorte und Gewohnheiten zahlreicher SA-Führer, identifizierten die Standorte von geheimen Waffenlagern und dokumentierten interne Gespräche der Braunhemden. Die innere Aufklärung gewann ab Mai 1934 eine neue Qualität, als SD und Abwehrabteilung der Reichswehr damit begannen, regelmäßig und systematisch Informationen auszutauschen. Offensichtlich konnten die Herren Offiziere mit den akademisch gebildeten SD-Lern deutlich besser als mit den braunen Parteisoldaten von der SA. Die Geheimdienstler waren sehr bald sehr genau im Bilde über die schlechte Stimmung innerhalb der Sturmabteilung und über die Haltung ihrer Führer. Eines ergab sich aus all dem Material allerdings nicht: ernsthafte Beweise für Putschabsichten der SA. Nach dem Krieg hielt sich lange Zeit hartnäckig die Behauptung, der SD habe die Reichswehr absichtlich mit Falschinformationen gefüttert, um das Militär von einer angeblichen Bedrohung durch die SA zu überzeugen. Abgesehen davon, dass es dafür keine harten Fakten gibt, steckt hinter einer solchen Deutung der Beziehung von Abwehr und SD doch eher der bewusste oder unbewusste Versuch, die Reichswehr von ihrer aktiven Beteiligung am Schlag gegen die SA freizusprechen. Die Deutung überzeugt schon deshalb nicht, weil sich die erfahrenen Spione beim militärischen Abwehrdienst zu diesem Zeitpunkt nicht so einfach von einem Neuling wie dem SD hinters Licht hätten führen lassen. Außerdem hatte die Reichswehr bekanntlich ein sehr handfestes eigenes Interesse daran, die Konkurrenz, die ihnen in der SA erwachsen war, auszuschalten. Spätestens Ende Juni 1934 begann man im Reichswehrministerium in der Bendlerstraße mit konkreten Vorbereitungen. Der uns schon bekannte General Friedrich Fromm informierte am 24. Juni seine Mitarbeiter im Allgemeinen Heeresamt über einen möglicherweise bevorstehenden Putsch der SA. Er versetzte die Kasernen in Alarmbereitschaft und ordnete an, im Bedarfsfall Waffen an Himmlers SS auszugeben. In verschiedenen Wehrkreisen wurden Truppenverbände aktiviert, darunter auch das Infanterieregiment 19 aus München. Sein Kommandeur sollte sich für einen Einsatz im Raum Tegernsee bereithalten. Inwiefern diese Maßnahmen der Reichswehr mit Himmler, Heydrich oder Hermann Göring abgestimmt waren, ist leider bis heute nicht klar. Es war aber sicher kein Zufall, dass der Reichskanzler und oberste Naziführer ungefähr um dieselbe Zeit auf dem Obersalzberg zu dem Entschluss gekommen war, die Causa Röhm einer endgültigen Lösung zuzuführen. Himmler, Heydrich und Best hatten für diesen Fall längst vorgesorgt. Als der eben erwähnte Befehl beim Reichswehrregiment in München eintraf, hatten Werner Best und seine Leute in der dortigen SD-Zentrale bereits alles vorbereitet. Die einzelnen SD-Abschnitte hatten Listen mit Namen von wichtigen SA-Leuten oder Angehörigen konservativ-autokratischer Oppositionskreise erstellt und an ihre Oberabschnittsführer weitergeleitet. Hier wurden dann die Listen geprüft, mit Hinweisen zu den einzelnen Namen versehen und dann nach Berlin zu Himmler und Heydrich weitergeleitet. Als Leiter der beiden süddeutschen SD-Oberabschnitte war Werner Best persönlich für die Prüfung und Kommentierung eines wesentlichen Teils dieser Gegnerlisten zuständig. Am 27. Juni 1934 flog Best dann nach Berlin, wo am nächsten Tag eine Besprechung der regionalen SD- und SS-Führer stattfand. Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich empfingen Best und die anderen SS-Männer im Geheimen Staatspolizeiamt in der Prinz-Albrecht-Straße Nummer 8 am südlichen Ende des Regierungsviertels. Heydrich, so berichtete Best nach dem Krieg, habe bei dieser Besprechung erklärt, dass nach sicheren Nachrichten eine Revolte der SA unter Röhm geplant sei. Heydrich sprach auch von Beziehungen Röhms nach Frankreich und von der Mitwirkung weiterer staatsfeindlicher Kräfte, der in großer Menge in die SA eingeströmten Kommunisten und reaktionärer Kreise. Der einzige Schutz des Staates und der Regierung des Führers seien die SS und die Reichswehr. Himmler und Heydrich übertrugen die Durchführung der selbst erklärten Abwehrmaßnahme den Oberabschnittsleitern des SD, die dazu den Befehl über die SS-Leute aus ihrem Bezirk erhielten. Reichswehr und politische Polizei sollten im Bedarfsfall zur Unterstützung herangezogen werden. Best und die anderen SS-Führer reisten noch am Abend des 28. Juni aus Berlin ab, um die Ausführung der Befehle vorzubereiten. Himmler und Heydrich hatten das genaue Datum für die Aktion noch offen gelassen. Diese Entscheidung war allein Hitler vorbehalten. Der Reichskanzler befand sich allerdings nicht mehr in Berlin, sondern in Essen, wo die Hochzeit eines hohen Parteifunktionärs stattfand. Und so kam es, dass die Entscheidung, gegen Röhm und die SA vorzugehen, weder in der Reichshauptstadt Berlin noch in der Hauptstadt der Braunen Bewegung in München gefällt wurde, sondern im Herzen des Ruhrgebiets. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 3411 von Deutschland 3345. Ich hoffe, ihr seid genauso gut ins neue Jahr gestartet wie ich. Und ich freue mich jetzt sehr darauf, an der Staffel 1934 mit neuer Energie weiterzuarbeiten. Das wäre aber alles nicht möglich ohne eure Unterstützung. Ohne Unterstützung wie meinen Patreon-Produzentinnen Annika, Cora, Lukas, Miles, Götz, Valentina und Haruka, die mich jetzt wirklich schon seit vielen Monaten unterstützen. Vielen Dank an euch nochmal dafür. Auf Patreon haben sich auch einige neue Mitglieder eingefunden, nämlich Lars, Benny, Felix, Henrik, Karl und Matthias. Und wenn ihr selber mal auf Patreon vorbeischauen wollt, da findet ihr bestimmt ein Mitgliedschaftsmodell, was euch anspricht. Da gibt es dann auch einige kleine Boni dazu, seien es die Skripte zu den Folgen oder kürzere oder längere Bonusfolgen. Schaut einfach mal vorbei. Und wenn ihr mich einfach so unterstützen wollt, bei PayPal zum Beispiel geht das mit einer Einmalzahlung, wie Harald, Johannes, Dorina, Troy, Marc zuletzt, aber auch Joachim, Matthias, Steffen, Katrin und Martin. Vielen Dank an euch nochmal. Dann findet ihr alle Infos dazu in den Shownotes, also in der Beschreibung unterhalb von dieser Podcast-Folge.
Picture covers, in spite of sun or rain, we find romance. Every street we meet is lover lane. Ain't you glad that our kisses keep their flavor? Ain't you glad everything is in our favor? Every day we can say everything is rosy. Ain't you glad?